Die Lesung für heute ist Johannes 14, das ganze Kapitel. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich hingehe und einen Platz vorbereitet habe, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, das wisst ihr, und den Weg wisst ihr auch. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, und wie können wir den Weg wissen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, dann hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater und es genügt uns. Jesus sagte zu ihm: So lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie sagst du denn, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaub mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt mir doch um der Werke selbst willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, dann werde ich es tun. Wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, der für immer bei euch bleiben wird. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, den sie sieht, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An dem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Judas, nicht der Iskariot, sagte zu ihm: Herr, weshalb willst du dich uns offenbaren und nicht auch der Welt? Jesus antwortete ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich aber nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht meins, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch gesagt, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, dann würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater. Denn mein Vater ist größer als ich. Und nun habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen wird. Ich werde nicht mehr viel Zeit mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und er findet nichts an mir. Aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, wie mir der Vater geboten hat. Steht auf und lasst uns von ihr weggehen. Worte des lebendigen Gottes. Dank sei dir, o Herr.
Herzlich willkommen auch von mir. Lasst uns zum Anfang beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. In diesem Kapitel steckt so viel drin. Bitte gib, dass wir es nun in Klarheit hören und verstehen und dass es uns verändert. In Jesu Namen. Amen. Ja, Abschiede können uns schwerfallen. Damit mussten wir letztes Jahr unsere eigenen Erfahrungen machen, als Judes Mutter in Australien auf eine Chemotherapie nicht gut reagiert hat und unabsehbar war, ob sie überhaupt die nächsten 24 Stunden überleben würde. Es geht ihr noch gut, also keine Panik, aber wir mussten für Jude morgens einen Flug für denselben Abend buchen. Es war für alle ein Riesenschock, könnt ihr euch vorstellen. Aber vor allem für unseren Kleinsten, für Max, der hat auch heute noch manchmal an diesem richtig schwierigen Abschied zu knabbern. Und den Jüngern von Jesus geht es hier in Johannes 14 ganz ähnlich. Jesus wird sie verlassen, hat er ihnen gerade gesagt. Für die Jünger bricht damit eine Welt zusammen. Darauf sind sie nicht vorbereitet. Seit Jahren haben sie sich ganz der Sache von Jesus verschrieben. Er hat ihnen Orientierung gegeben. Auf ihn haben sie sich verlassen. Und jetzt sagt er zu ihnen, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Furcht und Verunsicherung machen sich unter den Jüngern breit. Aber die Art und Weise, wie Jesus auf seine Jünger hier in diesem Kapitel eingeht, zeigt einmal mehr seine große Liebe und Fürsorge für sie. Und wir sehen das ganz besonders hier schon im ersten Satz, im ersten Vers, wo Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Jesus will nicht, dass seine Jünger vor diesem Moment Angst haben, sondern er kümmert sich um sie mit derselben Liebe, die ihn so einzigartig macht und die wir auch letzte Woche schon gesehen haben, als er seinen Jüngern vorausblickend auf das Kreuz die Füße gewaschen hat. Wenn man sich überlegt, dann hätte Jesus eigentlich selbst ausreichend Grund, erschrocken zu sein. Und tatsächlich wird hier dasselbe Wort verwendet wie davor, schon in Vers 8, 21, in Kapitel 13, wo es heißt, als Jesus das gesagt hatte, wurde er betrübt im Geist. Es ist dasselbe Wort wie erschrecken im Griechischen. Und auch davor, im Kapitel davor kommt das Wort vor, in Vers 27, als Jesus beim Gedanken an das bevorstehende Kreuz sagt, jetzt ist meine Seele betrübt oder jetzt erschrickt meine Seele. Jesus ist ein wahrer Mensch. Mit wahren Gefühlen, Jesus erschrickt beim Gedanken an das Kreuz, aber trotzdem ist er in diesem Moment ganz für seinen Jünger da. Und Johannes Kapitel 14 dreht sich ganz um diese Worte. Euer Herz erschrecke nicht. Ganz am Ende, das habt ihr vielleicht gerade schon gesehen in der Lesung, in Vers 27 kommen sie noch einmal vor. Also sie umrahmen dieses ganze Kapitel. Das heißt, in Kapitel 14 hilft Jesus nicht nur den Jüngern damals, sondern er hilft auch uns, mit Zeiten umzugehen, wenn unsere Herzen erschrecken. Was also ist das Heilmittel gegen Furcht und Verunsicherung? Wir finden es gleich im nächsten Satz. Dort heißt es, glaubt an Gott und glaubt an mich. Es ist der Glaube. Der Glaube ist das Heilmittel gegen Furcht und Verunsicherung. Und natürlich, das muss ich wahrscheinlich sagen, es ist nicht irgendein beliebiger Glaube. Darin steckt keine Kraft, sondern um solche starken Gefühle zu überwinden, sondern es ist der Glaube, zu dem Jesus seine Jünger hier aufruft, wenn er sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist der Glaube, der Furcht wegnimmt. Weil er uns einerseits sagt, dass Gott alles unter seiner Kontrolle hat, absolut alles. Aber andererseits sagt er uns auch, naja, dieser Glaube ist mehr als nur irgendeine Information. Glauben bedeutet auch, dass wir Gott vertrauen können, weil Gott fähig und willens ist, uns in jeder Situation zu beschützen. Und das bedeutet ja Glauben. Glauben bedeutet Vertrauen, dass Gott es gut mit uns meint. Aber was hier auffällt, ist, dass Jesus nicht nur zum Glauben an Gott aufruft, sondern sich im selben Atemzug auf dieselbe Stufe stellt. Glaubt an mich, sagt Jesus. Jesus erhebt sich auf eine Stufe mit dem Vater. Und das wird er noch einige Male in diesem Abschnitt tun. Und das ist das, womit die Jünger unheimliche Schwierigkeiten haben, womit die sich unheimlich schwer tun. Und das sieht man an den Fragen, die sie stellen und auch an den Antworten, die Jesus darauf gibt. Schau dich zum Beispiel Vers 9 an. Dort sagt Jesus, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus? Es geht um Glauben. Oder Vers 10, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir bist? Es geht um Glauben. Der Glaube ist das Heilmittel gegen Furcht und Verunsicherung, aber es ist eben ein ganz bestimmter Glaube, den Jesus hier meint. Und damit dieser Glaube auch wirklich Furcht und Verunsicherung vertreiben kann, dafür brauchen die Jünger ein großes Bild davon, wer Jesus ist. Unsere Vorstellung von Jesus kann nicht zu groß sein, sondern je größer Jesus, desto kleiner unsere Furcht. Je größer Jesus in unserem Denken, in unserem Kopf, desto kleiner wird unsere Furcht werden. Und das ist es, womit die Jünger sich so richtig schwer tun, zu begreifen, wie groß dieser Jesus ist. Und deshalb gibt Jesus in diesem Kapitel 11 Punkte, damit wir besser verstehen, wer er ist. 11 Gründe wollen wir uns jetzt anschauen, warum seine Jünger an ihn glauben sollen. Und die Optimisten denken jetzt vielleicht, naja, immerhin sind es nicht 10.000 Gründe, aber vielleicht geht es euch auch anders. Dann sage ich euch, euer Herz erschrecke nicht, ihr braucht keine Furcht haben. Ich werde mich kurz fassen, aber wir wollen uns trotzdem diese 11 Punkte anschauen, damit wir erkennen, wie uns der Glaube an Jesus vor Furcht und Erschrecken bewahren kann. Und der erste Punkt lautet, Jesus bereitet für seine Jünger einen Platz beim Vater. Jesus bereitet einen Platz. Wir lesen das schon in Vers 2, dort heißt es, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch einen Platz vorzubereiten, und wenn ich hingehe und euch einen Platz vorbereitet habe, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das Haus seines Vaters, das ist das himmlische Haus, also nicht die Kirche oder irgendwas, sondern das ist das Haus im Himmel, beim Vater. Und diese Vorbereitungen, von denen Jesus hier spricht, die sind nicht so zu verstehen, als ob Jesus jetzt in diesem Moment gerade dort alles vorbereitet ist. Ja, dort alles vorbereitet. Er wischt nicht durch und stellt ein Klavier für Damaris hin und hängt identische T-Shirts für Theo und Emanuel in den Schrank. Oder eine Matruschka für Matthias oder was es auch sein mag. Ein St. Patrick's Hut für Christine, wo auch immer sie ist. Ach, da auf dir vorne, genau. Nein, er spielt dabei auf das an, was geschehen wird. Er spielt auf das Kreuz an. Ja, dort bereitet er einen Platz bei seinem Vater. Ja, dort bewirkt er die Versöhnung, damit Menschen durch den Glauben an ihn einen Platz bei Gott haben können. Vorher ist kein Platz in Gottes Herz. Jesus bereitet diesen Platz vor, damit wir Menschen bei ihm akzeptabel sind. Also die Worte von Jesus rücken sein Weggehen in ein ganz neues Licht. Es ist gut für die Jünger, dass Jesus weggeht. Es ist nicht zu ihrem Schaden, sondern zu ihrem Nutzen. Sie brauchen keine Furcht haben. Zweiter Punkt. Durch Jesus kommen wir zum Vater. In Vers 6 sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Also positiv ausgedrückt dürfen die Jünger absolute Gewissheit haben, dass der Fokus auf Jesus, ihr Fokus auf Jesus, sie zum Vater bringen wird. Jesus lehrt keine Lebensphilosophie für ein erfolgreiches Leben. Er verweist seine Jünger nicht auf irgendeinen Ratgeber, sondern er ist der Weg. Und der Fokus auf ihn bringt die Leute zum Vater. Max ist dabei, als wir drüber gesprochen haben, ist dabei Minecraft eingefallen. Und er hat sofort gemeint, ja, dann ist Jesus ja wie ein Portal. Kennt ihr Minecraft? Ist egal, wenn nicht. Dann ist Jesus ja wie ein Portal in den Himmel. Also ungefähr. Aber man könnte auch sagen, die Jünger sollen Jesus leben. Er ist die Lebensweise, die zu Gott führt. Alles soll auf ihn ausgerichtet sein. Darum geht es. Nächster Punkt. In Jesus sehen wir den Vater. Also ihr seht schon, wir haben jetzt ungefähr schon den halben Bildschirm voll. Das wird noch ganz schön eng, wenn wir jetzt gleich 11 Punkte haben. Lesen wir Vers 8 und 9. Philippus sagte zu Jesus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Und Jesus sagte zu ihm, so lange bin ich bei euch. Und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie sagst du denn, zeige uns den Vater? Also Philippus hat eine gute, große Sehnsucht danach, Gott zu sehen. Das ist eine richtig gute Sehnsucht, wenn wir nur mehr davon hätten. Aber was Philippus nicht versteht, ist, dass er Gott gerade in die Augen sieht. Jesus sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wer Gott sehen möchte, der braucht nicht länger zu suchen, sondern Jesus erfüllt diese Sehnsucht. Auch für dich. Wieder richtet er unseren Blick auf sich. Und nur kurz, Jesus sagt dir nicht, dass die Jünger schon alles gesehen haben, was es zu entdecken gibt über Gott. Sondern mit dieser Entdeckungsreise werden wir die Ewigkeit verbringen. Aber was er sagt, ist, dass die Jünger nirgendwo anders Ausschau halten müssen. Sie müssen nicht versuchen, irgendwie an Jesus vorbeizuschielen, um den Blick auf Gott zu erhaschen. Sie müssen auf Jesus blicken. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Nächster Punkt. Jesus tut die Worte und Werke des Vaters. Und ihr seht schon, ich gebe jedes Mal die Verse hier an, damit ihr nicht denkt, ich erfinde das alles, sondern das ist das, was Jesus in vielleicht einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, ich weiß nicht, wie lange das hier dauert, den Jüngern sozusagen in ganz komprimierter Form vorsetzt. Ja, und denen brummt der Kopf danach und uns vielleicht auch. Aber das soll es auch. Ja? Also Vers 10 und 11, da sagt Jesus, die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt mir doch um der Werke selbst willen. In Jesus sehen wir den Vater auf mehrere Weisen. Gerade eben, also in Vers 9 ging es, glaube ich, eher um den Charakter. Und hier geht es um das Wirken von Jesus in Wort und Tat. Alles, was Jesus sagt und tut, das ist vom Vater, der in ihm wohnt. Und das macht ihn natürlich nicht zum Roboter, sondern er ist frei wie Gott. Und in dieser Freiheit tut er, was der Vater tut. Also man könnte vielleicht so sagen, seine Worte und Werke entstehen im Dialog mit dem Vater. Und sie sind sich völlig eins in dem, was Jesus tut und sagt. Eine Sache, die wir hier in diesen zwei Versen nicht verpassen sollten, ist die starke Verbindung zwischen den Worten und den Werken. Denn wenn wir uns das nochmal angucken, dann sagt Jesus verkürzt, die Worte rede ich nicht aus mir selbst, sondern der Vater tut die Werke. Ja, seht ihr die Gegenüberstellung? Also nicht aus mir selbst, sondern der Vater, aber er spricht beide Male vom selben Tun. Und im ersten Teil sind es die Worte und im zweiten die Werke. Für Jesus ist das eine und dasselbe. Und das, wenn wir uns das überlegen, braucht uns das auch nicht zu überraschen, denn wenn wir uns an die Aussage im ersten Buch Mose bei der Schöpfungsgeschichte erinnern, dann sehen wir dort Wort und Werk aufs engste miteinander verbunden. Gott schafft das Werk der Schöpfung durch sein Wort. Wort und Werk sind da identisch. Nächster Punkt. In Jesu Namen werden unsere Bitten erhört. Und das ist so eine Art Höhepunkt an diesem hier. Und dieser Punkt ist Jesus so wichtig, dass er ihn gleich dreimal wiederholt in diesem Abschnitt. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Und gleich nochmal, wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, dann werde ich es tun. Also Jesus hat zuerst erklärt, dass seine eigenen Worte die Werke des Vaters sind und jetzt geht es um die Worte der Jünger. Was sie bitten in seinem Namen, das wird auch geschehen. Ihre Worte, könnte man auch sagen, sind wie seine Worte. Der Schlüssel dabei ist, dass sie in seinem Namen beten. Das ist keine magische Formel. Manchmal vermutet man das und Jesus ist auch kein Verkaufsautomat, dass man nur eine Münze reinwerfen muss und dann kommt es raus. Also man muss nicht einfach nur in seinem Namen irgendwo anhängen und dann wird das erfüllt. sondern in seinem Namen zu bitten bedeutet, dass man völlig im Einklang mit seinem Willen bittet. Ja, wir sehen hier, wenn wir im Einklang mit seinem Willen bitten, dann werden unsere Gebete erfüllt. Und was wir hier also sehen, hier kommen wir zum Abschluss von diesem ersten Teil, und was wir sehen ist, das hier ist der atemberaubende Höhepunkt, wenn man so will, von diesem ersten Teil. Jesus spricht hier mit absoluter Gewissheit. Und diese Gewissheit wollen wir nachher in unserem offenen Gebet auch mit hineinnehmen. Denn sie gilt auch für uns. Wenn wir im Namen von Jesus bitten, werden unsere Gebete erhört und Jesus wird sie tun. Nächster Punkt. Jesus bittet den Vater für uns. Also gerade ging es um die Bitten der Jünger, jetzt geht es um die Bitte von Jesus. Und er bittet für das Beste, was wir uns wünschen könnten, für den Geist Gottes bei und in den Jüngern. Vers 16, schaut es euch an. Jesus sagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, der für immer bei euch bleiben wird. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also Jesus spricht hier von einem anderen Tröster, das heißt einem Tröster, der wie er selbst ist. Die Bedeutung von Tröster geht natürlich viel tiefer als nur das reine Trösten. Oft wird das auch mit Helfer übersetzt. Ein Tröster, ein Helfer. Und auch das ist eine richtig gute Übersetzung. Und was Jesus hier ausdrückt, ist, dass Jünger auch nach seinem Weggehen den gleichen Trost und die gleiche Hilfe und die gleiche Orientierung erhalten werden, und zwar durch jemanden, der genauso ist wie er selbst. Und auch das ist eine wunderbare Bestätigung, wie sehr Jesus seine Jünger liebt. Denn er weiß, dass sie ihn brauchen. Und er bittet den Vater für das, was sie brauchen. Und der Vater schenkt ihnen mit absoluter Gewissheit den Geist. Nächster Punkt. Durch den Geist ist Jesus bei uns. In Vers 18 sagt Jesus, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Die Rede ist vom Geist, ja? Ja, durch den Jesus in uns wohnt. Und zum Glück ist er geistig in uns und nicht körperlich. Meine Schwester hat ihre kleine Tochter Galiana mal abends gefragt, ob sie nicht noch was zusammen machen wollen. Und Galiana meinte, süß wie sie ist, ach, ich habe den ganzen Tag Jesus in meinem Herzen getragen und ich bin jetzt einfach zu müde. Also zum Glück ist es keine körperliche Last, sondern es ist ein geistliches in uns. Jesus und der Geist sind so eins, dass der Geist in uns gleichzeitig bedeutet, Jesus ist in uns. Und auch wir dürfen diese volle Gewissheit haben, dass Jesus wirklich bei uns ist. Wir sind nie allein. Jesus ist immer bei uns. Niemand, der an Jesus glaubt, ist von Jesus verlassen, sondern er ist immer da. Und das ist ein wunderbarer Punkt, ein wunderbarer Grund, warum wir keine Furcht haben müssen. Und weil der Geist und Jesus vollkommen eins sind, deshalb der nächste Punkt, durch den Geist sehen wir Jesus, Vers 19. Noch eine kleine Weile, sagte er, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen, ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Und vielleicht überrascht uns das jetzt gar nicht mehr allzu sehr, dass wir Jesus sehen, denn wir haben ja gerade gesehen, dass der Geist und Jesus eins sind. Aber es ist trotzdem eine weitere wunderbare Facette, wenn wir uns vor Augen führen, dass wir durch den Heiligen Geist tatsächlich Jesus sehen können. Wie sehen wir ihn? Vielleicht denkt man da an diese Berichte, die man manchmal von Muslimen hört, die zum Glauben gekommen sind. Die erzählen schon öfter, dass Jesus ihnen in einer Vision erschienen ist. Und das ist auch eine Möglichkeit, aber das ist eher ungewöhnlich und passiert auch nicht jedem. Aber auch wir können Jesus sehen. Nämlich indem die Worte der Bibel in uns lebendig sind. Die Schrift erfüllt sich ja in Jesus. Und wenn wir die Schrift anschauen, wenn wir die Schrift lesen, dann sehen wir durch den Geist in Gottes Wort den lebendigen Jesus. Nächster Punkt. Durch den Geist verstehen wir, wie Jesus uns mit Gott verbindet. Vers 20. An dem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Das hatte Matthias vorhin mit der Matruschka versucht darzustellen. Also hier geht es um das Werk des Geistes, um den Jesus bittet und der alles mit Jesus verbindet. Im Geist ist Jesus im Vater und wir sind in Jesus und Jesus in uns. Wenn unsere Herzen erschrecken, dann dürfen wir uns daran erinnern, wie wir quasi eingebettet sind in den dreieinigen Gott. Völlig sicher, völlig beschützt, er in uns, wir in ihm und gemeinsam im Vater. Welcher Ort könnte sicherer sein? In Jesus haben wir nichts zu befürchten. Nächster Punkt. Der vorletzte. Durch den Geist wohnt auch der Vater in uns. Vers 23. Wer mich liebt, sagt Jesus, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung beimachen. Also zu Jesus in uns, von dem er gerade gesprochen hat, kommt nun noch der Vater dazu, durch den Geist, wohnt der dreieinige Gott in uns. Und wie wir gerade gesehen haben, wir im dreieinigen Gott. Durch den Glauben an Jesus sind wir völlig untrennbar mit Gott verbunden. Wir sind, man könnte sagen, durchwoben von Gott durch den Geist. Und als letzten Punkt, der Geist lehrt und erinnert an die Worte Jesu. Vers 25, das habe ich zu euch gesagt, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern. Und wenn wir hier aufhören würden, dann wären wahrscheinlich alle Studenten Christen, weil sie denken, wow, alles lehren, alles erinnern. Das wäre klasse, aber es geht natürlich noch weiter. Hier heißt es an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das ist unheimlich wichtig, weil wie Matthias vorhin schon dargelegt hat, sind die Worte von Jesus die Gelegenheit für uns, dass wir sie halten. Und wenn der Heilige Geist uns an diese Worte erinnert, dann gibt er uns damit eine Gelegenheit, unsere Liebe für Jesus zum Ausdruck zu bringen. Wir hatten uns das vorhin schon kurz angeschaut, Vers 15, wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Oder Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und Vers 23, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und umgekehrt Vers 24, wer mich aber nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das ist die Reaktion der Welt auf das Wort von Jesus. Das ist die Unterscheidung zwischen Jüngern und der Welt. Und es ist die Frage an uns und an die Jünger, auf welcher Seite stehen wir? Lieben wir? Lieben wir Jesus? Dann werden wir seine Gebote halten. Der Geist wird die Jünger lehren und erinnern, damit sie Jesus ihre Liebe zeigen können. Das ist der letzte Punkt und das sind die 11 Punkte, die wir jetzt einfach hier mal stehen lassen. Ihr habt gemerkt, das wird immer kleiner. Ich hoffe, ihr könnt es noch lesen. 11 Gründe. Warum ein großer Jesus unsere Furcht wegnimmt. Und ich weiß nicht, ob euch jetzt der Kopf brummt, ob ihr denkt, boah, das überfordert mich irgendwie. Es ist ja leicht, von diesen vielen, vielen Aussagen total überwältigt zu sein. Denn sie sind einfach überwältigend. Jesus ist überwältigend. Da ist so viel über Jesus drin. So viel, was unseren Verstand übersteigt. Aber es sind diese Wahrheiten, die Jesus seinen Jüngern nennt, als Heilmittel gegen Furcht und Verunsicherung. Und es wäre so schön, wenn ihr diese Punkte mitnehmen würdet in die Woche, mit für das nächste Mal, wenn eure Herzen erschrecken. Vielleicht lohnt es sich sogar, sich ein Foto auf dem Smartphone zu machen, für das nächste Mal, wenn unser Bild von Jesus einfach einen Boost braucht. Einfach damit wir sehen können, wie groß dieser Jesus ist, damit wir keine Furcht haben. Und zum Abschluss kehrt Jesus eben, damit wir den Wald nicht mehr vor lauter Bäumen sehen, zu diesem Ausgangspunkt zurück. Mit diesen wunderbar stärkenden Worten in Vers 27. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Wie? So. Ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt. Ja, er bleibt nicht bei ihnen. Die wünschen sich materielle Sicherheit. Ja? Jesus schenkt ihnen geistliche Sicherheit in Gott. Und durch den Glauben gibt er uns das Heilmittel, dass unsere Herzen nicht erschrecken und sich nicht fürchten. Wenn wir uns fürchten, sagt Jesus, schau auf mich. Ich bin größer, als du denkst. Glaub an mich und ich schenke dir meinen Frieden. Glaub an mich und ich mache dich untrennbar eins mit mir, meinem Vater und mit dem Geist. Glaub an mich und ich werde deine Bitten erhören. Glaub an mich und du wirst nie allein sein. Ich werde immer bei dir sein, mit dem Vater und dem Geist. Glaub einfach an mich. Was die Furcht besiegt und Frieden schenkt, ist ein größerer Jesus in unseren Köpfen. Je größer Jesus, desto größer unser Frieden. Frieden finden wir von diesem Geliebtwissen. Gott liebt uns vollkommen. Aber diesem Geliebtwissen von Gott stellt Jesus, wie wir gesehen haben, die Liebe der Jünger gegenüber. Es ist eine beiderseitige Liebesbeziehung zwischen Gott und den Jüngern. Und beides ist notwendig, damit wir diese Sicherheit haben. Wenn wir die Gebote nicht halten, von denen Jesus im Zusammenhang mit der Liebe spricht, dann leben wir letztlich auch so ein Stück weit nicht im Frieden mit Gott. Dann haben wir seinen Frieden nicht. Ja, deshalb ist es unheimlich wichtig, gerade für unseren Frieden. Es ist natürlich wichtig, dass wir Gott gehorchen, ja? Das ist die eine Seite, aber es ist auch gut für uns, wenn wir die Gebote halten. Denn dann haben wir Frieden mit Gott. Wir dürfen das nicht mit Gesetzlichkeit verwechseln. Die Gesetzlichkeit versucht, sich Anerkennung und Liebe von Gott zu erkaufen. Jesus schenkt sie uns. Hier ist es genau umgekehrt. Die Liebe drückt sich im Einhalten der Gebote aus. Und das gibt uns Sicherheit. Ja, diese Liebe bekommt dadurch Substanz, dass wir den Geboten von Jesus diesen hohen Stellenwert im Leben einräumen, wie es Jesus hier tut. Und dann trifft die Liebe Gottes auf die Liebe der Jünger. Und es ist diese sichere Liebesbeziehung mit Gott, die uns wahrhaftigen Frieden schenken wird. Zum Abschluss eine ganz kurze Zusammenfassung. Wenn unsere Herzen erschrecken, dann ist das Heilmittel gegen alle Furchten, Verunsicherungen der Glaube an Jesus. Je größer Jesus, desto kleiner die Furcht, desto größer auch sein Friede in uns. Jesus ist alles, was wir brauchen. Und das Heilmittel gegen Furcht und Verunsicherung besteht darin, dass wir mehr und mehr erkennen, wie einzigartig und wie unbegreiflich groß Jesus ist. Lass Jesus groß werden in deinem Leben. Liebe ihn mehr, erkenne ihn mehr. Lass das dein Streben sein. Und du bist für alle furchterregenden Momente, alle schlimmen und unsicheren Zeiten gewappnet. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir so sehr für dieses Geschenk deines Friedens. Wir danken dir, dass unsere Herzen nicht erschrecken müssen. Wir danken dir, dass der große Jesus für uns da ist, dass er uns mit dir verbindet und uns eine Sicherheit gibt, die uns nichts sonst schenken kann. Dafür wollen wir dich preisen und ehren. In Jesu Namen. Amen.